Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Jasper Barenberg. Hessen, Bayern, Baden-Württemberg und nun ein weiterer Fall in Nordrhein-Westfalen. Heute wurde weiter über Chatgruppen mit rechtsextremen Inhalten unter Polizeibeamten diskutiert und über notwendige politische Konsequenzen. Das ist gleich unser erstes Thema. Wie will die EU-Kommission ihre verschärften Klimaziele erreichen? Auch das wird uns in dieser Sendung beschäftigen. Außerdem Informationen aus dem Umfeld von Alexei Nawalny, wonach der Kreml-Kritiker schon vor seiner Abreise in seinem Hotel im sibirischen Tomsk vergiftet wurde. Wir berichten, wie die griechische Polizei auf Lesbos Migranten in das neu errichtete Zeltlager bringt und warum Bundespräsident Steinmeier seine Reise nach Mailand auch als Geste gewissermaßen nachgeholter Solidarität verstanden wissen will. Unternehmen Krieg lautet dann im Anschluss an diese Sendung der Titel unserer Reihe Hintergrund. Es geht um Söldner, um Sicherheitsfirmen und um private Militärunternehmen in Afrika. 30 Polizistinnen und Polizisten sollen in Nordrhein-Westfalen also beteiligt gewesen sein an Chatgruppen, in denen rechtsextreme Inhalte geteilt wurden. Alle 30 sind vom Dienst suspendiert. Gegen alle wurden Disziplinarverfahren eingeleitet. Alles wieder nur Einzelfälle oder weitere Belege, weitere Hinweise für ein grundsätzliches Problem in der Polizei, zumal nach den ähnlichen Vorfällen in anderen Ländern. Darüber wurde auch heute weiter diskutiert, in Berlin ebenso wie in Düsseldorf. Gudula Geuter hat beides für uns im Blick.
In Nordrhein-Westfalen wird nach der Entdeckung rechtsextremistischer Chatgruppen von Polizisten weiter ermittelt, berichtet Landesinnenminister Herbert Reul mittags im Landtag.
Mittlerweile sind 30 Polizistinnen und Polizisten betroffen. Ich sage bis jetzt, weil sie erinnern sich an andere Themen. Wenn man anfängt zu graben, das kann noch mehr werden.
Der CDU-Politiker spricht von einer Dimension der Abscheulichkeit, die er nicht für möglich gehalten habe.
Wir haben nach dem aktuellen Ermittlungsstand mit einer Gruppe von Beamtinnen und Beamten zu tun, die widerwärtige, menschenverachtende, rassistische, gewaltverherrliche Bilder digital durch die Gegend geschickt haben. Und das über viele Jahre.
Überraschen darf das nun wirklich niemanden mehr.
Zeigt sich wiederum Sebastian Fiedler über solche Aussagen erstaunt. Der Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter erinnert in der ARD.
Wir haben uns im Bundesvorstand vor genau einem Jahr schon mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Wir haben über Nordkreuz-Hannibal-Netzwerke diskutiert, NSU 2.0. Die Stichworte sind alle bekannt.
Wir wissen schon seit langem, dass es in der Polizei ein Problem mit Rechtsextremismus gibt.
Stimmt ihm der Kriminologe Tobias Singelnstein zu.
Wir wissen, dass es so einen Anteil von 5 bis 15, vielleicht sogar 20% gibt mit verfestigten rechtsextremen oder rassistischen Einstellungen.
Über genaue Zahlen will im Deutschlandfunk der Polizeiwissenschaftler Raphael Beer zwar nicht sprechen, trotzdem teilt er zum Teil den Befund.
Nicht jeder, der quasi Hitlerbilder oder andere Devotionalien aus dem Dritten Reich in Chatgruppen teilt, ist gleich ein verfestigter Rechtsextremer. Das würde ich so nicht sagen. Aber die Tendenz, dass es autoritaristische Haltungen gibt in der Polizei, dass es rigide Denkmuster gibt, dass es dichotome Weltbilder gibt, die ist schon schlimm genug und das muss dringend aufgeklärt werden.
Aufklärung über die konkreten Fälle hinaus, das fordern nun viele. In Nordrhein-Westfalen soll nun laut Reul ein Sonderbeauftragter ein Lagebild erstellen.
Zweitens wird dieser Beauftragte, und das ist das Wichtigste, ein Handlungskonzept entwickeln zur frühzeitigen Erkennung von rechtsextremistischen Tendenzen und Prävention.
Am Zuschnitt solcher Untersuchungen scheiden sich die Geister. Ein bloßes Lagebild, wie es das Bundesamt für Verfassungsschutz bald für die Sicherheitsbehörden vorstellen will, ist der grünen Innenexpertin Irene Mihalic zu wenig.
Wir müssen wissen, wie weit verbreitet sind eigentlich verfassungsfeindliche Einstellungsmuster bei Angehörigen von Sicherheitsbehörden, um daraus halt eben natürlich auch Konsequenzen ableiten zu können.
So eine Untersuchung will allerdings bislang Bundesinnenminister Seehofer nicht, weil er nicht der gesamten Polizei pauschal Rassismus unterstellen wolle. Auch die Gewerkschaft der Polizei will lieber die gesetzlichen Grundlagen untersucht sehen. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter versteht diese Zurückhaltung nicht. Es gehe nicht um Unterstellungen, es gehe um Aufklärung.
Ich kenne keinen anderen Bereich, wo man sich so wissenschaftsfeindlich äußert, wie ich das immer wieder höre.
Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, setzt auf mehr Demokratiebildung.
Wir müssen Fortbildungsprogramme auflegen, wo wir die demokratische Resilienz fördern, wo wir die fördern, die hier eine gute Arbeit machen in der Polizei, damit sie nicht anfällig werden für rechtsextreme, populistische, faschistische Parolen.
Dagegen ist er skeptisch, was eine unabhängige Beschwerdestelle betrifft. Die fordern Wissenschaftler, die Grünen und die Linkspartei. Die Diskussion hat erst begonnen, wenn auch nicht zum ersten Mal.
Gudula Geuter berichtete aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Noch ehrgeiziger als bisher sollte Europa seine Ziele im Kampf gegen den Klimawandel setzen. Das hat Ursula von der Leyen gestern in ihrer Rede als EU-Kommissionspräsidentin zur Lage der Union deutlich gemacht und bei dieser Gelegenheit ein neues Ziel vorgeschlagen. -55% statt -40% innerhalb der nächsten 10 Jahre, und zwar mindestens. Wie aber kann, wie soll dieses Ziel konkret erreicht werden? Dazu hatte Ursula von der Leyen gestern wenig zu sagen. Dazu aber hat heute Kommissionsvize Frans Timmermans in Brüssel Vorstellungen präsentiert und Vorschläge gemacht. Paul Vorreiter berichtet.
55% statt nur 40% weniger CO2 in der Atmosphäre als 1990. Das will die EU-Kommission bis 2030 erreichen, damit Europa in einem weiteren Schritt bis 2050 ganz CO2-neutral wird. Einen Tag nachdem Kommissionspräsidentin von der Leyen das neue, ambitioniertere Ziel verkündet hatte, erklärte Umweltkommissar Timmermans heute, wie das gelingen soll und welche Folgen das haben wird. Die Botschaft seiner Präsentation war klar: Der Plan ist ambitioniert, aber machbar. Dafür müssten die Dinge aber jetzt in Angriff genommen werden.
If we get this right,
wenn wir das hinbekommen, und zwar jetzt, dann können wir neue Jobs schaffen und Jobs für die nächsten Jahrzehnte sichern und zukünftigen Generationen eine sichere und gesunde Zukunft ermöglichen. Konkret will die EU-Kommission im Sommer kommenden Jahres eine Reihe von Klima- und Energiegesetzen strenger machen. Die neuen Auflagen gehen quer durch alle Sektoren, treffen aber vor allem den Verkehrssektor und die Gebäudewirtschaft. Angepeilt sind eine Reform des Emissionshandels, in den unter anderem auch die Schifffahrt aufgenommen werden soll. Ebenso peilt die Brüsseler Behörde einen höheren Anteil an erneuerbaren Energien an. So müsse der Anteil von Ökoenergien am Gesamtverbrauch bis 2030 nicht wie bisher geplant auf 32% klettern, sondern auf 38-40%. Energiekommissarin Kadri Simpson zeigte sich vor allem in diesem Bereich optimistisch.
The picture is especially encouraging when we look at renewables. We are global technological leaders.
Das Bild sei besonders bei den erneuerbaren Energien ermutigend. Die EU sei hier globaler Technologieführer und die Ökostrompreise fielen nach und nach. Deutlich nachbessern müssen wird die EU hingegen bei der Energieeffizienz.
By 2030. The rate of building renovation has to double.
2030 muss sich die Anzahl an Gebäuderenovierungen verdoppeln, der Anteil an erneuerbaren Energien im Verkehrsbereich bei 24% liegen, der Ölverbrauch um ein knappes Drittel zurückgehen und die Gasnutzung um ein Viertel.
Has to go down by almost a third and gas consumption by a quarter.
Besonders relevant für Deutschland dürften die Anforderungen sein, die auf die Autoindustrie zukommen.
We will need stronger CO2-Standards for transport. They guarantee that enough cars, clean cars, are available and affordable for everyone.
Strengere CO2-Grenzwerte für Autos seien notwendig, sagte Timmermans, damit es genügend saubere Autos gäbe, die für alle erschwinglich sind. Statt der bisher geplanten 37,5%, die Pkw im Flottendurchschnitt zwischen 2021 und 2030 einsparen sollen, dürften es nach den neuen Plänen 50% sein. Nach Angaben der Kommission werden die Pläne jedes Jahr zusätzlich 350 Milliarden Euro an Investitionen erfordern, öffentliche und private. Auch Mittel aus dem nächsten EU-Haushalt und dem Corona-Wiederaufbaufonds sollen zur Verfügung stehen. Etwa ein Drittel der Gelder soll an die Klimaziele ausgerichtet werden. In einem nächsten Schritt müssen sich die EU-Länder unter der deutschen Ratspräsidentschaft auf eine Linie zu dem Klimaziel einigen. Das 55%-Ziel dürfte vor allem für osteuropäische Staaten schwierig anzunehmen sein, falls nicht genügend Geld aus dem Übergangsfonds fließt, um ihren Strukturwandel zu bezahlen. Kommenden Monat entscheidet auch das EU-Parlament über das ambitioniertere Klimaziel 2030. Umweltpolitiker hatten eine noch höhere Anhebung des Reduktionsziels auf 60% gefordert. Doch im Plenum wird auch das Wort vieler Wirtschaftspolitiker zählen, die bereits eine Reduktion um 55% für ambitioniert halten.
Der Bericht aus Brüssel von Paul Vorreiter. 18 Uhr und 19 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Mit großer Mehrheit haben die Abgeordneten im Europaparlament heute eine Resolution zum Fall Nawalny verabschiedet. Die versuchte Ermordung des Oppositionspolitikers wird darin als Teil systematischer Versuche verurteilt, Kritiker zum Schweigen zu bringen. Die Parlamentarier fordern rasche Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche in Russland. Sie fordern eine internationale Untersuchung des Falls und wiederholt wird auch die Forderung, das Pipeline-Projekt Nord Stream 2, immer schon umstritten, jetzt zu stoppen. Russland schweigt zu all dem bisher. Dort allerdings sorgten heute Informationen aus dem Umfeld von Alexei Nawalny für Wirbel. Demnach lassen sich Spuren des Nervengiftes Novichok bis in das Hotelzimmer Nawalnys im sibirischen Tomsk zurückverfolgen. Die Einzelheiten dazu im Bericht von Marta Wilczynski.
Mit Handschuhen durchsuchen sie das bereits verlassene Hotelzimmer. Die Kamera schweift über ein nicht gemachtes Bett, vorbei an der Minibar. Dann mit roten Kreisen und einem Soundeffekt deutlich markiert. Zwei Wasserflaschen auf der Kommode, eine weitere auf dem Nachttisch. Und noch ein kurzer Ausschnitt, der zeigt, wie ein Mann sie in Plastiktüten verpackt. Eine Hotelmitarbeiterin, die im Bild nicht zu sehen ist, weist darauf hin, wenn Sie etwas mitnehmen wollen, dann nur über die Polizei. Das hat der Hoteldirektor gesagt. Dem können wir uns leider nicht fügen, lautet die Antwort. Exakt 4 Wochen nach der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny veröffentlichte sein Team dieses Video auf seinem Instagram-Kanal. In dem erklärenden Kommentar heißt es, dass allen sofort klar war, dass der 44-Jährige an Bord der Maschine nach Moskau nicht einfach nur erkrankt ist. Deswegen haben seine noch im sibirischen Tomsk verbleibenden Mitarbeiter schnell gehandelt. Sie haben ihren Anwalt angerufen und in Nawalnys Hotelzimmer alles Mögliche dokumentiert und mitgenommen, darunter die Wasserflaschen. Auf einer davon sollen später im deutschen Speziallabor Spuren des Nervenkampfstoffs Novichok gefunden worden sein. Also des Stoffs, mit dem der Kreml-Kritiker laut Analysen auch anderer europäischer Labore vergiftet wurde. Wie sind Sie dort reingekommen? Woher hatten Sie die Schlüssel? Es gibt so viele Fragen. Wettert der Moderator in der politischen Talksendung 60 Minuten im russischen Staatskanal Rossiya Один gegen das heute veröffentlichte Video. Dabei sei die größte Frage: Es gibt 3 Flaschen. Überzeugen Sie sich selbst. Es scheint mir, dass aus allen getrunken wurde. Warum aber wurde Novichok nur an einer Flasche gefunden und nicht auf allen 3? Wer hat aus den anderen getrunken? Warum wurden die Personen, die mit ihm im Zimmer waren oder aus den Flaschen getrunken haben, nicht vergiftet? Eigentlich gibt es 1 Milliarde Fragen. Der an der Diskussionsrunde beteiligte Politologe Alexander Malkiewicz glaubt, die Antwort schon zu kennen. Ich habe das Gefühl, dass das Drehbuch für diese Ermittlung des Jahres ständig fortgeschrieben wird. Jeden Tag, wie in einem Trickfilm. Und jeder schreibt ein bisschen was dazu. Und das Urteil wurde schon gefällt. Wir sind schuld. Gegen uns werden Sanktionen eingeführt und der Druck verstärkt. Bis heute hat Russland trotz der wiederholten Aufforderungen von Seiten der EU keine Ermittlungen im Fall Nawalny eingeleitet, fordert aber Daten und Angaben von deutscher Seite ein. Mit dem Video wollen die Mitarbeiter des Oppositionellen nun beweisen, dass er tatsächlich in Russland und nicht, wie von einigen russischen Stimmen behauptet, erst in Deutschland mit dem gefährlichen Kampfstoff vergiftet wurde. Heute Abend sollen auf dem YouTube-Kanal Nawalny Live noch weitere Details durch das Team des Kreml-Kritikers veröffentlicht werden.
Aus Moskau berichtete Marta Wilczynski. Kein Zutritt für Mediziner oder Rechtsanwälte, keine Duschen. Das neue Zeltlager auf Lesbos steht schon jetzt in der Kritik. Viele Migranten haben Angst, haben Sorgen. Es könnte sich als Sackgasse erweisen, als Gefängnis. Sie wollen nicht dorthin. Heute hat Griechenland Polizisten eingesetzt, um das zu ändern. Mehr dazu von Isabel Gottowatz.
170 Polizisten waren ab dem Morgen auf den Straßen von Lesbos von Zelt zu Zelt gegangen, um die obdachlosen Menschen in das neue Notcamp zu bringen. Bei einem Corona-Test, der für alle fällig wird, wurden 135 Personen positiv auf das Virus getestet. Sie werden jetzt getrennt von den anderen im Camp isoliert. Mit der Aktion heute wollten die griechischen Behörden die obdachlos gewordenen Menschen weg von der Straße holen. Dort hausen sie seit dem verheerenden Brand in Moria zu Tausenden unter notdürftig gebauten Schutzdächern aus Zweigen oder in Campingzelten. Doch nicht alle von ihnen wollen freiwillig in das neue gebaute Camp gehen. Immer wieder machen Gerüchte unter den Geflüchteten die Runde, sie würden in dem Zeltlager festgehalten und eingesperrt werden. Insgesamt sind laut Migrationsminister Mitarakis nach der Aktion heute inzwischen knapp 5000 Migranten in dem neuen Camp, inklusive jener, die in den vergangenen Tagen freiwillig dorthin umgezogen waren. Mitarakis sagte im griechischen Staatsfernsehen, nach dem Brand in Moria sei es oberste Priorität, alle 12.000 obdachlos gewordenen Flüchtlinge unterzubringen. Deswegen würden auch in den nächsten Tagen noch mehr Menschen in die neue Notunterkunft gebracht werden.
Informationen von Isabel Gutowatz. Früher und auch härter als andere europäische Länder wurde Italien von der Corona-Pandemie getroffen, besonders schwer der Norden. Von den europäischen Nachbarn fühlten sich viele Menschen dort damals alleingelassen, auch von Deutschland. Die Verärgerung war groß, vor allem als Geste der Solidarität, will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier deshalb seine Reise nach Mailand verstanden wissen, Als Beobachter für uns ist Stefan Detjen dabei.
Die Madonna dell'Aiuto, die Muttergottes der Nothilfe, stand uns in schweren Zeiten immer bei, erklärt Monsignore Gian Antonio Borganova, Erzpriester im Mailänder Dom, dem Bundespräsidenten. Vor dem Altarbild der Madonna hat Frank-Walter Steinmeier eine Kerze zum Gedenken an die Opfer der Corona-Epidemie angezündet. Die erste offizielle Auslandsreise seit einem halben Jahr hat Steinmeier nach Norditalien geführt.
Weil sich gerade am Beginn der Krise natürlich zunächst mal jede Regierung auf die Notwendigkeiten innerhalb der eigenen Grenzen geschaut hat.
Dass die Bundesregierung wie auch andere EU-Staaten Grenzen schloss und Exportverbote für Medizinprodukte verhängte, als sich die Pandemie über die Alpen nach Norden ausbreitete, hat in Italien für anhaltende Verstörungen und Zorn über die europäischen Nachbarn gesorgt. Meinungsumfragen signalisierten eine tiefe Vertrauenskrise. Von beschädigten Beziehungen spricht auch der Bundespräsident. Auf politischer Ebene ist einiges wieder gut gemacht worden. Die Position Deutschlands war dafür ausschlaggebend, sagte italienische Staatspräsident Sergio Mattarella anerkennend.
La posizione della Germania è stata decisiva.
Wir erinnern uns an die Initiative aus Paris und Berlin für den europäischen Wiederaufbaufonds. Das hat auch andere überzeugt. Steinmeier und Mattarella aber wollen vor allem die unmittelbaren zwischenmenschlichen Empfindungen von Gemeinsinn und Solidarität stärken. Am Vormittag treffen die Staatsoberhäupter Ärzte, Pflegepersonal aus dem besonders hart getroffenen Bergamo und Patienten, die ab Ende März aus den überfüllten Krankenhäusern Italiens in deutsche Kliniken ausgeflogen wurden. Einer von ihnen war Felice Perani. Der 57-Jährige war als einer der ersten von 44 Patienten mit einem Luftwaffenflugzeug nach Deutschland gebracht und in der Leipziger Uniklinik behandelt worden. Nicht alle überlebten wie Perani, dem die Stimme bricht, als er von medizinischer Hilfe und menschlicher Wärme in Leipzig erzählt. Ich lebe. Danke an die Deutschen, die mir das Leben gerettet haben. Solche Geschichten sollen das Bild von der verweigerten Hilfe korrigieren. Mehr unmittelbare Begegnungen sollen auch in Zukunft helfen, den Geist der Solidarität in Europa wachzuhalten. Frank-Walter Steinmeier und Sergio Mattarella wollen dazu besonders nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossene Städtepartnerschaften beleben. Die beiden Präsidenten loben dazu einen gemeinsamen Preis aus und sie gehen mit gutem Beispiel voran. Immer wieder hat Steinmeier in den vergangenen Monaten mit dem italienischen Staatspräsidenten telefoniert. Aus der politischen Beziehung ist eine persönliche Freundschaft gewachsen, sagt auch Sergio Mattarella zu seinem Amtskollegen und lieben Freund Frank-Walter.
Non soltanto, signor Presidente. Mein caro amico Frank Walter.
In Italiens Präsident im Beitrag von Stefan Detjen. Im Juni hat der Bundestag es beschlossen, das Gesetz gegen Hasskriminalität im Netz. Offenbar hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aber verfassungsrechtliche Bedenken, dieses Gesetz wie üblich zu unterschreiben. Das ist selten. Zweifel in diesem Fall gibt es allerdings auch beim Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages und bei anderen Fachleuten, berichtet Barbara Kostolnik.
Das Gesetz ist nach den Worten von Justizministerin Christine Lambrecht von zentraler Bedeutung für die Verteidigung unserer Demokratie. Und doch mehren sich die Zweifel an der Verfassungsgemäßheit des Anti-Hass-Gesetzes. Die Grünen wollen, dass es unbedingt überarbeitet wird. Der Mainzer Datenschutzprofessor Matthias Becker, der für die Grünen ein 22-seitiges Gutachten über das Gesetz verfasst hat, hält es für so wörtlich handwerklich nicht besonders gut gemacht. Ein Viertel des Gesetzespakets, das hat er in seinem Gutachten ausgeführt, sei verfassungswidrig. Vor allem die umfangreichen Befugnisse des Bundeskriminalamts hat er dabei im Auge. Das BKA könne im Prinzip machen, was es wolle. Außerdem orientiere sich das neue Gesetz in Teilen an einem Telekommunikationsgesetz, das inzwischen für verfassungswidrig erklärt wurde. Daher stellt sich laut Becker auch hier die Frage, ob nicht auch das neue Gesetz der Verfassung zuwiderläuft. Im Kern gehe es um die Nutzungsdaten, sensible Daten, wer hat sich wann im Internet auf welchen Seiten aufgehalten. Diese Daten sollen über die IP-Adresse laut Gesetz von den Internetanbietern dem BKA übermittelt werden können, falls Nutzer Hass und Hetze im Internet verbreiten. Das Anti-Hass-Gesetz liegt derzeit dem Bundespräsidenten zur Unterschrift vor. Davor muss er aber prüfen, ob es, was die Inhalte angeht, offensichtlich verfassungswidrig ist. Erst wenn Frank-Walter Steinmeier unterschrieben hat, tritt das Gesetz in Kraft.
Informationen von Barbara Kostolnik. Schon einmal hat die Bundesregierung ein Gipfeltreffen zum Bürgerkrieg in Libyen organisiert. Weitgehend ohne Erfolg, muss man inzwischen sagen. Jetzt peilt die Bundesregierung zusammen mit den Vereinten Nationen ein weiteres Treffen für Anfang Oktober an, während der Chef der international anerkannten Regierung in Tripolis im Fernsehen seinen Rücktritt ankündigt. Dazu Informationen von Björn Plaschke.
Am Abend wandte sich Fayez al-Sarraj in einer Fernsehrede an die Libyer. Ich erkläre meinen ernsthaften Wunsch, meine Pflichten bis spätestens Ende Oktober an eine neue exekutive Autorität zu übergeben. Sarraj trat sein Amt 2015 an. Seine Regierung wurde unter Vermittlung der Vereinten Nationen gebildet. Das Ziel, Libyen sollte stabilisiert werden, nachdem das nordafrikanische Land mit dem Sturz von Langzeitdiktator Muammar Gaddafi 2011 in Chaos gestürzt war. 5 Jahre, für Sarraj teilweise eine schwere Phase. Es ist notwendig zu sagen, dass die Regierung unter keinen normalen oder auch nur halbnormalen Umständen gehandelt hat. Sie war vielmehr Ziel innerer und äußerer Verschwörungen. Und es gab die, die offensichtlich an der Behinderung der Regierung arbeiteten. Von Anfang an forderte Khalifa Haftar Sarraj heraus. Haftar hielt Sarraj, kurz gesagt, für unfähig und für einen Handlanger von Islamisten. Haftar selbst kontrolliert von Benghazi im Osten weite Teile Libyens mit Milizen, die unterschiedliche politische und religiöse Ideologien haben. Unterstützt wurde Haftar lange von Frankreich, aber auch von Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im April des vergangenen Jahres startete Haftar einen Angriff auf die Hauptstadt Tripolis im Westen Libyens. Milizen, die zum Teil tatsächlich aus dem islamistischen Lager stammen, verteidigten die Hauptstadt und damit auch Sarraj. Systematische internationale Kampagnen wurden gegen mich geführt, was mich sehr verletzt hat. Aber ich entschied mich, nicht darauf einzugehen, zum Wohle Libyens und des libyschen Volkes. Sarraj sagte das am Abend beschönigend. Tatsächlich ging er ein Bündnis mit der Türkei ein. Die schickte Söldner und Waffen. Mit ihrer Hilfe konnten die Kämpfer auf Seiten von Sarraj, Haftar und seine Leute zurückdrängen. Im vergangenen August rief Sarraj zu einer Waffenruhe auf, doch Haftar lehnte sie ab. Aber unter internationalem Druck kamen Delegierte der rivalisierenden Lager in diesem Monat zu Gesprächen zusammen. Beide Seiten verständigten sich offenbar darauf, dass eine neue Regierung gebildet und binnen 18 Monaten Wahlen abgehalten werden sollen. Vorläufig vereinbart wurde auch eine Demilitarisierung der umstrittenen Stadt Sirte. Sie wird von Haftar kontrolliert und gilt als Tor zu den großen Ölfeldern Libyens, die ebenfalls von dem Warlord gehalten werden. Kleine Bewegungen im Inneren also, aber auch auf internationaler Ebene. Der türkische Außenminister Mevlut Çavuşoğlu erklärte gestern, die Türkei und Russland seien während ihres jüngsten Treffens einer Waffenstillstandsvereinbarung näher gekommen. Ein Ende der Blockade? Martin Kobler, der ehemalige deutsche UN-Sondergesandte für Libyen, mit einer Einschätzung in der ARD.
Der politische Fortschritt in Libyen war ja seit 2015 praktisch blockiert durch widerstreitende Interessen. Es war natürlich auch viel Geld im Spiel. Libyen ist das ölreichste Land Afrikas und jeder vertrat hier natürlich seine Interessen. Und es ist eigentlich jetzt eine ganz gute Entwicklung, dass durch personellen Neuanfang der politische Prozess eine neue Chance bekommen soll.
Stimmen über den Konflikt in Libyen im Beitrag von Björn Plaschke über den Rücktritt des libyschen Regierungschefs. So schnell kann es gehen. Erst bekommt der FC Bayern die Genehmigung für 7.500 Zuschauerinnen und Zuschauer beim Eröffnungsspiel der Bundesliga, morgen gegen Schalke 04. Dann aber macht die Stadt einen Rückzieher wegen steigender Corona-Infektionen. Dazu Eva Hübner.
Gestern die Sonderregel, heute die Rolle rückwärts. Wegen der hohen Werte, die das Robert-Koch-Institut in Bezug auf die Infektionszahlen bekannt gegeben hat, werden morgen Abend beim Bundesliga-Eröffnungsspiel der Bayern gegen Schalke in München nun doch keine Zuschauer dabei sein. In einer Elefantenrunde der Verantwortlichen gestern in der Staatskanzlei hatte man sich noch auf die Hälfte der bundesweit erlaubten 20% der Stadionkapazität, also auf 7.500 Zuschauer, in einem Kompromiss geeinigt. Über Nacht hat das RKI die Inzidenzzahl in München von 34 auf 47,6 angeglichen. Daraufhin sei selbst das beste Hygienekonzept in einem geöffneten Stadion nicht mehr vermittelbar, so die Pressemitteilung der Landeshauptstadt. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter muss seine Entscheidung von gestern also wieder revidieren.
Ich habe mich entschlossen, in Anbetracht der dramatisch gestiegenen Inzidenzwerte, die das RKI veröffentlicht hat, von 47,6. In enger Abstimmung mit dem Ministerpräsidenten und meinen Gesundheitsbehörden, das, was wir gestern besprochen haben, kann keine Gültigkeit mehr haben, denn wir hatten gestern 34 und haben heute 47,6. Ich kann den Menschen nicht erklären, warum wir bei diesem Wert darüber nachdenken müssen, dramatische Einschränkungen des öffentlichen Lebens zumindest zu überdenken und gleichzeitig tausende Menschen in der Fußballstadion zu lassen.
Der Bundesliga-Auftakt in der Münchner Fußballarena wird also wieder vor einer Geisterkulisse stattfinden. Die Enttäuschung bei den einheimischen Fans dürfte riesengroß sein. Bayern-Trainer Hansi Flick kann mit der Entscheidung leben. An Improvisation und Umdenken hat er sich in Corona-Zeiten inzwischen gewöhnt.
Also können wir alles streichen, was ich gesagt habe. Ja. Wir haben es gelernt oder ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht, uns auf Situationen letztendlich, die wir nicht ändern können, auch einzustellen. Das müssen wir in diesem Fall auch wieder machen. Also von daher ist es so und es wird uns wirklich noch länger begleiten und jetzt müssen wir halt auch mit dem sehr professionell umgehen.
Doch keine Zuschauer morgen beim Bundesliga-Start, Eva Hübner berichtete. Ihr Bedauern hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer schon vor einiger Zeit einmal ausgedrückt dafür, dass die Bundeswehr für Homosexuelle über Jahrzehnte ganz verschlossen blieb, dafür, dass Homosexuelle später in der Truppe massive Diskriminierung erfahren haben und noch vor 20 Jahren kaum Chancen hatten oder nur sehr selten in der Truppe Karriere zu machen. Jetzt gibt es eine umfangreiche Studie zu diesem Thema. Seit einer halben Stunde stellt Annegret Kramp-Karrenbauer diese Untersuchung in Berlin vor. Klaus Remme beobachtet das für uns. Was vor allem ist der Ministerin bei diesem Thema denn bei dieser Studie wichtig?
Herr Warnberg, das Ganze findet im Verteidigungsministerium statt. Tabu und Toleranz, das ist der Titel der Studie und im Untertitel heißt es der Umgang der Bundeswehr mit Homosexualität von 1955 bis zur Jahrtausendwende. Da wird also wirklich Grundsätzliches bearbeitet. Da geht es um Fragen wie, welche Konsequenzen hatte es für einen Soldaten, wenn seine Homosexualität bekannt wurde? Inwiefern war Homosexualität ein Sicherheitsrisiko oder wurde als ein solches eingestuft? Das sind die Fragen, die behandelt werden. Die Quellen, eine Vielzahl von internen Papieren des Bundesverteidigungsministeriums, 60 Personen wurden befragt. Diese Studie wird jetzt diskutiert. Annegret Kramp-Karrenbauer, Sie haben es gesagt, hat die Veranstaltung eingeleitet mit einer grundsätzlichen Bewertung.
In der Bundeswehr wurden seit ihrer Gründung 1955 jahrzehntelang homosexuelle Soldaten und später auch Soldatinnen systematisch diskriminiert. Es war sicherlich eine Haltung, die im Einklang mit dem damaligen Zeitgeist stand. Aber Willkür oder persönliche Abneigung konnten sich hinter dieser offiziellen Haltung des BMVG eben auch verstecken.
Herr Warnberg, das Ganze liegt noch nicht so weit zurück. Ich will mal zitieren das Rundschreiben des Referats der Personalabteilung des Verteidigungsministeriums 13. März 1984. Ein Offizier oder Unteroffizier, der angibt, homosexuelle Neigungen zu haben, muss damit rechnen, nicht mehr befördert oder mit höherwertigen Aufgaben betraut zu werden. Das ist viele Jahre nach der Entkriminalisierung der Homosexualität 1969 und die Wende kam ja erst im Jahr 2000 im Angesicht einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, als Rudolf Scharping, der damalige Bundesverteidigungsminister, diese Kehrtwende einleitete und der entsprechende Satz lautet, Homosexualität stellt keinen Grund für Einschränkungen hinsichtlich Verwendung oder Status und somit auch kein gesondert zu prüfendes Eignungskriterium dar. Die Ministerin nutzte die Gelegenheit heute für eine Entschuldigung.
Die Haltung der Bundeswehr zur Homosexualität war falsch. Sie war damals schon falsch und hinkte der Gesellschaft hinterher. Und sie war es aus heutiger Sicht umso mehr. Ich bedauere diese Praxis sehr. Und bei all denen, die darunter zu leiden hatten, bitte ich um Entschuldigung.
Ja, und wir werden wahrscheinlich in der Veranstaltung hören, dieser Makel, der damals festgestellt wurde, der vermeintliche Makel, der gewirkt hat, der Biografien und Karrieren zerstört hat, der ist Gegenstand der Untersuchung und der Diskussion. Der Generalinspekteur ist an der Seite der Verteidigungsministerin, die Wehrbeauftragte ist an der Seite und dort können jetzt gleich Fragen gestellt werden. Die Veranstaltung wird live übertragen auf der Internetseite des Verteidigungsministeriums.
Klaus Remme live aus Berlin über eine Studie zum Thema Homosexualität in der Bundeswehr. Die Verteidigungsministerin hat dazu Stellung genommen und sich öffentlich für Diskriminierung entschuldigt. Das war das letzte Thema in diesen Informationen am Abend heute mit Jasper Barenberg. Danke für Ihr Interesse. Ihnen noch einen schönen Abend.